SRF 3.
Wer will mit Angela Merkel an die Macht und mit wem will sie? Nach den Wahlen steht Deutschland vor schwierigen Verhandlungen. Dann, ein ägyptisches Gericht verbietet sämtliche Aktivitäten der Muslimbruderschaft. Und das Tessiner Burka-Verbot muss noch ins eidgenössische Parlament. Eine Knacknuss. Das Wetter, morgen scheint meist die Sonne, im Mittelland gibt es am Vormittag etwas Nebel bei 20 bis 24 Grad. Im Studio Brigitte Kramer. Die Sieger stehen fest, die Verlierer ebenso nach der Bundestagswahl gestern in Deutschland. Doch wie geht es nun weiter? Diese Frage stellt sich, nachdem Angela Merkels CDU die Wahlen zwar haushoch gewonnen hat, ihre Koalitionspartnerin, die FDP, aber aus dem Parlament ausgeschieden ist. Mit wem will Angela Merkel künftig regieren und wer will mit ihr? Aus Berlin, Kaspar Selk.
Jetzt gehe es darum, eine stabile Regierung zu bilden. Und dazu werde sie Gespräche führen, sagt Angela Merkel am Tag nach ihrem Triumph. Dafür gibt es nur zwei mögliche Gesprächspartner, die Roten und die Grünen. Die Roten, die SPD, signalisiert heute, mit uns kann man reden, aber, sagt Parteichef Gabriel,
es gibt keinen Automatismus in Richtung großer Koalition.
Die Sozialdemokraten wollen damit klarmachen, dass sie nicht unter allen Umständen in einer Koalition dabei seien, dass sie Bedingungen stellen werden. Die SPD war schon bis 2009 in einer großen Koalition mit der CDU. Am Schluss erntete sie für diese Zusammenarbeit das schlechteste Wahlergebnis ihrer Geschichte. Das will man nicht noch einmal erleben. Man will eine deutliche sozialdemokratische Handschrift in einem allfälligen Regierungsprogramm sehen. Und, zweites Element, Peer Steinbrück winkt mit dem Zaunpfahl.
Weil wir auch überzeugt sind, dass wir die SPD formieren müssen in der langfristigen Perspektive auf eine Bundestagswahl 2017.
Hier geht es, etwas verklausuliert, um ein mögliches künftiges Zusammenspannen mit der Linkspartei, was man bisher ausgeschlossen hat. Wenn die SPD sich hier mittelfristig umpositionieren sollte, entstünde die Perspektive einer künftigen Linksregierung. Auch dies ein Druckmittel gegen Angela Merkel. Beim anderen Ansprechpartner von Frau Merkel, bei den Grünen, klingt es ähnlich. Reden kann man.
Sollte es eine Anfrage geben zu Sondierungen, sind wir bereit, natürlich Gespräche zu führen, das haben wir immer gesagt.
Aber auch sie, Grünen-Chefin Claudia Roth, sagt nicht um jeden Preis. Das komme ganz auf die Inhalte an, auf die man sich in einer Koalition einigen könnte. Auch die Grünen wissen, wie teuer eine Zusammenarbeit mit Merkels CDU bei der folgenden Wahl jeweils sein kann. Das zeigt sehr plastisch das Schicksal der FDP gestern. Das alles dürfte schwierig werden für Angela Merkel. Rote wie Grüne werden mit hohen eigenen Ansprüchen in die Koalitionsgespräche gehen. Die Spitzengremien der Grünen wollen übrigens Konsequenzen aus der Wahlniederlage ziehen. Sie werden geschlossen zurücktreten und der Basis die Möglichkeit geben, neue Gesichter an die Spitze zu wählen. Da dürfte der konservative Teil der Partei, die Realos, verstärkt zum Zug kommen, also diejenigen, die vor all den Steuererhöhungsplänen im Wahlprogramm gewarnt hatten, welche den Grünen jetzt diese Niederlage beschert haben. Bei der SPD hingegen signalisierten Parteichef Gabriel und Peer Steinbrück, dass sie weiterhin Spitzenämter in der Partei behalten wollen.
Ja, wir sprechen gleich noch ausführlicher mit unserem Korrespondenten Kaspar Selk. Zuerst weitere Nachrichten mit Patrick Seiler.
Ein ägyptisches Gericht hat die Aktivitäten der Muslimbruderschaft verboten. Das berichtet das ägyptische Staatsfernsehen. Außerdem sollen das Vermögen und der Immobilienbesitz der Organisation beschlagnahmt werden. Ob die Muslimbrüder das Urteil anfechten können, ist gemäß den vorliegenden Berichten unklar. Die Muslimbrüder waren seit ihrer Gründung vor 85 Jahren fast immer verboten. Erst nach dem Sturz Mubaraks 2011 wurden sie als politische Bewegung zugelassen und gewannen später die Parlamentswahlen in Ägypten. In der kenianischen Hauptstadt Nairobi kämpft die Armee weiterhin gegen islamistische Kämpfer, die sich in einem Einkaufszentrum verschanzt haben. Laut dem Innenministerium haben die Spezialkräfte inzwischen weite Teile des Zentrums unter ihre Kontrolle gebracht. Unabhängige Bestätigungen dafür liegen aber nicht vor. Am Mittag waren erneut Schüsse und auch mehrere Explosionen zu hören. Ein Sprecher der somalischen Al-Shabaab-Miliz hatte am Morgen damit gedroht, die verbliebenen Geiseln zu töten. Wie viele Geiseln sich noch in der Hand der Angreifer befinden, ist unklar. Laut der kenianischen Regierung wurden seit Samstag mehr als 60 Personen getötet. Der Einsatz von Söldnern darf künftig nicht mehr von der Schweiz aus organisiert werden. Das Parlament verbietet die Tätigkeit von Söldnerfirmen. Und Sicherheitsfirmen, die im Ausland in heiklen Bereichen tätig sind, werden künftig genauer kontrolliert. Sie müssen dem Bund beispielsweise melden, was ihr Personal im Ausland genau tut. Das Abkommen zur Umsetzung des US-Steuergesetzes FATCA ist bereit für die Schlussabstimmung im Parlament. Stillschweigend hat der Ständerat eine letzte Differenz zum Nationalrat bereinigt. Mit FATCA verpflichten die USA ausländische Banken dazu, Konten von US-Kunden den Steuerbehörden zu melden. Mit dem Abkommen, das nun dem Parlament vorgelegt wurde, wird die Umsetzung für Schweizer Banken geregelt. Der Schweizer Lifthersteller Schindler ist von der spanischen Wettbewerbskommission gebüßt worden. Die Strafe beläuft sich auf knapp 1,9 Millionen Euro, wie die spanischen Behörden mitteilten. Gemeinsam mit Schindler seien auch drei weitere Lifthersteller gebüßt worden. Den Unternehmen wird vorgeworfen, den freien Markt durch unfaire Methoden behindert zu haben. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 8.062 Punkten, minus 0,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.385 Punkten, minus 0,4%. Der Euro wird zu 1.22,97 Franken gehandelt und der Dollar zu 91,14 Rappen.
Info 3 Abend.
Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel braucht also neue Regierungspartner. Die Gespräche unter und zwischen den Parteispitzen sind im vollen Gang. Mir zugeschaltet ist nun Kaspar Selg in Berlin. Schauen wir uns zuerst die Option einer Koalition mit der SPD an. Die SPD zeigt sich gesprächsbereit, will aber noch etwas Zeit und dürfte wohl auch Forderungen stellen. Welche Kröte müsste Angela Merkel mit der SPD schlucken?
Die SPD wird sicher Änderungen in der Politik zur Euro-Rettung verlangen, generell in ihrer Europapolitik. Aber was die Euro-Rettung angeht, Investitionsprogramme für Griechenland und Portugal. Sie wird sicher auch sozialpolitische Forderungen stellen. 8,50 Euro ist ihr zentrales Wahlkampfthema in dieser Beziehung gewesen. Und da wird sie sicher hart bleiben. Sie wird also sicher nicht jetzt ein Jahr lang diesen Mindestlohn verlangen, auch zusammen mit den Gewerkschaften, und dann sagen, da verzichten wir einfach.
Und die SPD, welche Kompromisse müsste denn sie eingehen?
Die SPD wird sicher die Steuererhöhungsvorschläge, wie sie sie gemacht hat, in dieser Form nicht durchbringen, denn die CDU hatte eine zentrale Aussage, wenn es um Finanzen geht, nämlich keine Steuererhöhungen. Also da wird die SPD sicher nicht voll durchdringen.
Auch die Grünen signalisieren, mit uns kann man reden. Große Lust dürften sie aber wohl kaum haben, mit der CDU-CSU zusammenzuarbeiten. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dieser Partnerschaft?
Es wird vor allem auch an der CDU liegen, dass das nicht die wahrscheinlichere Variante von beiden ist. Die CDU wird die SPD vorziehen, und zwar aus einem zentralen Grund. Es gibt ja nicht nur den Bundestag, sondern auch den Bundesrat, die Länderkammer. Und dort hat die SPD eine klare Mehrheit. Also wenn die CDU mit den Grünen regieren würde, könnte sie dort auch immer wieder hängen bleiben. Deswegen, wenn sie mit der SPD zusammenspannt, kauft sie sich quasi die Mehrheit im Bundesrat gleich mit. Und das ist ein Punkt, der ganz eindeutig für die SPD spricht.
Es gäbe ja auch noch die Möglichkeit einer Minderheitsregierung, eine theoretische Möglichkeit, oder?
Ja, Frau Merkel hat, das haben wir vorhin gehört im Beitrag, als ersten Satz überhaupt an ihrer Pressekonferenz heute gesagt, ich will eine stabile Regierung bilden. Und das wäre ja das Gegenteil. Also sie will sicher eine Koalition bilden mit der SPD oder den Grünen. Eine Minderheitsregierung wäre wirklich eine extreme Lösung, die sie um jeden Preis verhindern will.
Sprechen wir noch über die FDP. Diese liegt nach den Wahlen am Boden, kann man sagen. Parteichef Philipp Rösler geht, der nordrhein-westfälische Landeschef Christian Lindner will übernehmen. Ist das das Ende oder doch ein Neuanfang?
Es ist beides. Die Partei ist sozusagen am Ende, mindestens was die Bundespolitik angeht. Sie braucht hier einen Neuanfang. Christian Lindner hält sich jetzt bereit. Mal sehen, ob da noch andere dazukommen. Es wird auf jeden Fall Richtungskämpfe geben, denn alle sagen, jetzt braucht diese Partei eine neue Richtung. Darin ist man sich einig. Die Frage ist nur, welche Richtung? Und das wird noch schwere Auseinandersetzungen geben in dieser Partei.
Zum Schluss vielleicht noch Kaspar Selg. Wie lange wird es gehen, bis wir wissen, wer Deutschland künftig regiert?
Das wird eine Weile dauern. Die SPD und die Grünen werden mit hohen Forderungen antreten, weil sie vermeiden wollen, dass das passiert, was den letzten beiden Koalitionspartnern der CDU passiert ist, nämlich dass sie völlig unter die Räder kommen. Deswegen stellen sie hohe Forderungen und deswegen werden die Verhandlungen schwierig und deswegen muss man mit mehreren Wochen rechnen.
Besten Dank für diese Informationen. Das war unser Korrespondent in Berlin, Kasper Selk.
Info 3 Abend.
Es dauert noch eine Weile, bis das Tessin sein Burka-Verbot umsetzen kann, auch wenn das Volk ein solches gestern deutlich angenommen hat. Der Beschluss muss nämlich noch vor die eidgenössischen Räte. Auf das Parlament wartet eine Knacknuss. Andrea Jacki.
Guten Tag, ich muss Ihnen eine Buße ausstellen. Sie tragen eine Burka. Ob es im Tessin so weit kommt, entscheiden nicht zuletzt National- und Ständerat. Sie müssen die Änderung, die das Tessin in seine Verfassung schreiben will, bewilligen, gewährleisten. Dazu Astrid Eppine, Professorin für Völkerrecht an der Uni Freiburg.
Diese Gewährleistung erfolgt unter der Voraussetzung, dass kein Verstoß gegen Bundesrecht besteht.
Und hier sieht Astrid Eppine bereits ein Problem.
Weil die Verfassungsbestimmung, so wie sie angenommen wurde, stellt einen Eingriff in die Glaubens- und Gewissensfreiheit, also in die Religionsfreiheit, dar. Und es bestehen Zweifel daran, ob dieser Eingriff gerechtfertigt werden könnte.
Daher rät die Völkerrechtsprofessorin dem Bundesparlament, die Tessiner Verfassungsänderung nicht zu genehmigen.
Also meines Erachtens sprechen die besseren Gründe dafür, die Gewährleistung zu verweigern, wobei es natürlich eine auch politisch heikle Entscheidung ist. Das ist immerhin eine Verfassungsinitiative, die klar angenommen wurde.
Und der Druck aufs Parlament dürfte größer werden. Bereits haben einige SVP-Politiker angekündigt, Unterschriften für ein schweizweites Burka-Verbot zu sammeln. Beim Parlament liege das Problem, sagt Marco Schäfer, Professor für Staatsrecht an der Uni Basel. Das Parlament sei politisch zusammengesetzt und denke politisch. Daher sei es ungeeignet, solche Rechtsfragen zu klären.
Und deshalb wird das Parlament sich sehr schwer tun, hier wirklich eine rechtliche Argumentation führen zu können.
Und das gefällt Marco Schäfer gar nicht.
Das ist, denke ich, ein großes Problem, weil so das Verfassungsrecht politisiert wird.
Daher wünscht der Staatsrechtler, dass Gerichte solche Fragen entscheiden. Die Gerichte werden sich mit den Verhüllungsanliegen wohl so oder so befassen müssen. Im Kanton Basel-Stadt hatte der Grosse Rat eine ähnliche Initiative wie die im Tessin für ungültig erklärt. Der Fall ist nun bereits vor dem obersten Gericht.
Andrea Jacki. Ja, nach dem Tessiner Ja zum Verhüllungsverbot ist zuerst Justizministerin Simonetta Sommaruga am Zug. Ihr Departement muss als erstes abwägen, ob der Bund dieser Verfassungsänderung im Tessin zustimmen soll oder nicht. Auf die Frage, ob sie denn Verständnis habe für das Tessiner Ja zum Verhüllungsverbot, sagt Simonetta Sommaruga:
Der Bundesrat geht davon aus, dass es unterschiedliche Gründe gab, dieser Initiative zuzustimmen. Es können Sicherheitsüberlegungen gewesen sein, zum Beispiel bei Demonstrationen. Es können religiöse Gründe gewesen sein. Es kann auch sein, dass man aus Gleichstellungsüberlegungen dieser Initiative zugestimmt hat. Und für den Bundesrat geht es jetzt darum, abzuwägen, inwiefern mit dieser neuen Tessiner Verfassungsbestimmung die Freiheitsrechte des Einzelnen zu stark oder verfassungskonform eingeschränkt werden.
Sagt Justizministerin Simonetta Sommaruga. Soweit Info 3 am Abend, im Studio und verantwortlich heute Brigitte Kramer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.